Sensation in Bern. Das Politbüro liegt falsch. Und alle anderen auch. Seit Wochen prognostizieren wir die Wahl von der Basler Ständerätin Eva Herzog in die Regierung. Doch dann passiert das.
Gewählt ist mit 123 Stimmen.
Est élu avec 123 voix.
Elisabeth Baumschneider.
Was haben wir alle übersehen? Was hat der Daniel Josic dort genau gemacht? Warum hat es der Elisabeth Baumschneider gelangt? Warum hat niemand Basel gegeben? Warum niemand Städter? Um was heisst das jetzt alles? So viel guter Stoff fürs Politbüro. Vor ein paar Stunden sind wir noch in der Trautrunde in der Bellevue Bar. Jetzt sind wir im recht schicken Radiostudio von Radio Romansch. Uns zugeschaltet ist Christoph Lenz aus Genf. Mir vis-à-vis steht Markus Häfiger und Raffaella Bierer. Hallo zusammen.
Hallo miteinander.
Hallo zusammen.
Hallo zusammen.
Drei Wahlgänge hat es gebraucht und dann ist die Sensation festgestanden.
Frau Baumschneider. Die Bundesversammlung hat Sie soeben zum Mitglied des Bundesrates gewählt. Ich gratuliere Ihnen zu Ihrer Wahl und bitte Sie, ans Rednerpult zu treten. Das haben Sie bereits gemacht.
Sagen Sie mir, wenn heute das erste Mal daran glaubt, dass es der Elisabeth Baumschneider tatsächlich reicht?
Also ein leisiger Verdacht ist ja schon im ersten Wahlgang aufgekommen, weil das ist schon dort recht spektakulär gewesen. Elisabeth Baumschneider oder EBS, wie man jetzt so neu gut abkürzen kann, ist auf 96 Stimmen gekommen, während Eva Herzog nur 83 gemacht hat. Und dann sind noch 58 auf den Daniel Josic gefallen. Und dort hat man schon gemerkt, okay, die EBS liegt vorne. Also das könnte wirklich im Minimum sehr, sehr spannend werden.
Ich muss gestehen, nach dem ersten Wahlgang habe ich immer noch gedacht, dass von diesen Josic-Stimmen nachher Mehrheit wird zu der Eva Herzog gehen. Ich habe auch hier immer noch gedacht, wahrscheinlich immer noch Herzog. Für mich ist nach dem zweiten Wahlgang, dann ist es einfach wie offen und alles möglich für mich persönlich. Und der Christoph, wir geben es ungern zu, der Christoph hat es geschmeckt schon vor ein paar Tagen.
Ein Nase wie ein schwarz nasser Schaf. Oder so.
Also ja, ich habe ja die Möglichkeit immer irgendwie gesehen. Und ich habe aber auch erst nach dem ersten Wahlgang habe ich vermutet, dass es ihr sogar wird langen. Also ich habe unterschätzt, wie viele Leute in diesem Parlament bereit gewesen sind, Spiele zu spielen. So. Und das ist eigentlich im ersten Wahlgang ist das klar geworden mit den 58 Stimmen für die Josic, dass es viel gibt im Parlament, wo nicht einfach schnurstracks die Wahl hinter sich bringen, sondern wo wollen spielen. Ja, denn von dann an ist wie eine Dynamik möglich gewesen, wo sie hat müssen führen tragen. So.
Wer hat denn genau gespielt?
Die SVP und Teil von der FDP. Und dann gibt es wahrscheinlich vereinzelte in der Linken. Der Josic selber möglicherweise.
Ich glaube einfach nicht, dass der Punkt, der Josic, das ist für mich nicht der entscheidende Punkt gewesen, dass es ihr gelangt hat am Schluss. Das ist für mich mehr in diesem Wahltag mehr ein Ablenkungsmanöver gewesen, ein Seitenspiel, wo aber nicht der entscheidende Punkt war, dass sie im dritten Wahlgang geschafft hat. Weil im dritten Wahlgang macht ja der Josic nur noch 6 Stimmen. Sogar wenn Eva Herzog alle 6 bekommen hätte, hätte Baumschneider immer noch mit einer Stimme Unterschied gewonnen.
Aber darum bleiben wir kurz beim Josic. Was hat ihn genau geritten? Und bist du einverstanden, Raffaele, mit dem Markus, dass es nicht so eine grosse Rolle gespielt hat, was er gemacht hat?
Ja, also mit dem Markus seiner Analyse bin ich einverstanden. Jetzt mit deiner Wortwahl ein bisschen weniger. Was hat ihn geritten, was er gemacht hat? Ich meine, das war ja nicht er gewesen. Das ist ganz offensichtlich vor allem im bürgerlichen Lager passiert. Und ich war schon überrascht gewesen über die Anzahl der Stimmen. Also ich habe schon vermutet, dass es da ein Statement wird geben. Ich glaube, so muss man es vor allem sehen. Es war ein Statement gewesen, oder? Man hat wie dagegen votiert, dass die SP von Anfang an so einen Ausschluss betrieben hat von diesen männlichen Kandidaturen. Und ich glaube aber, neben dem Josic-Spiel, wie ich es jetzt einmal nenne, haben tatsächlich noch recht viele andere Faktoren reingespielt. Und die werden wir ja vielleicht nachher noch vertiefter diskutieren. Etwas ist sicher eine Bewegung in der ländlichen Schweiz im Parlament, die wir unterschätzt haben, wo wir aber gestern am Abend, wir haben ja am 12. in diesem Podcast schon darüber geredet, dass wir den Namen Baumschneider einfach sehr häufig gehört haben in dieser Bellevue-Bar und dass das wie so ein Vorbote war quasi von einer Dynamik, die wahrscheinlich auch viele Journalisten unterschätzt haben, muss man sagen. Also nicht nur wahrscheinlich, sondern rein faktisch. Die meisten haben ja prognostiziert, dass Eva Herzog gewählt wird. Und das ist sicher etwas, was in ganz, ganz kurzer Zeit passiert ist. Weil einfach ein Beispiel, gestern Abend habe ich ja gesagt, dass Barbara Steinemann, Zürcher SVP-Nationalrätin, gesagt hat, sie glaube, es käme zu einer Sensation. Der Kanton Jura werde morgen, also heute, die erste Bundesrätin haben. Und sie hat vor einer Woche in der Tagesschau noch das Gegenteil gesagt, was ihre eigene Fraktion betroffen hat. Also sie hat gesagt, die SVP werde sicher zu zwei Drittel die Eva Herzog wählen und die Eva Herzog gehe als klare Favoritin in das Rennen. In dieser Woche ist extrem viel passiert.
Ich glaube auch, dass in dieser Woche viel passiert ist. Heute ist nochmal viel passiert und eben auch in den Minuten und Stunden nach der Wahl ist gerade in den sozialen Medien ist der Daniel Josic wirklich an die Kasse gekommen. Unter anderem von den Basler, von vielen Sozialdemokraten, die so die Eva Herzog vielleicht unterstützt haben. Ich finde, das ist auch, das passiert ein bisschen zu Unrecht, weil der Daniel Josic seine Kandidatur ja zurückgezogen hat im November und eigentlich als Kandidat nicht mehr zur Verfügung gestanden ist. Es gibt jetzt Leute, die sagen, ja, er hätte müssen nach dem ersten Wahlgang ans Podium führen gehen und sagen, dass er eine Wahl nicht wird annehmen und die Spiele abklemmen. Aber ich behaupte, dann wären möglicherweise die Stimmen einfach früher auch zu der Elisabeth Bohm-Schneider gegangen und dann wäre sie halt vielleicht schon im zweiten Wahlgang gewählt worden. Ich glaube, es ist mehr, wie es Raffaella vorher gesagt hat, indem die Parteispitze so früh hat wollen Männer ausschliessen, hat sie im Josic so ermöglicht, die Märtyrerrolle einzunehmen überhaupt. Und als Märtyrer ist er jetzt heute auch untergegangen von der bürgerlichen gestützt. So. Und wenn man es einfacher gemacht hat, wenn die Fraktion ihn so kühl aussortiert hat, wie sie auch einen Evi Allemann aussortiert hat, dann glaube ich, hätte es weniger politisches Potenzial gegeben.
Also sind doch alle einig, dass es keinen grossen Einfluss gehabt am Schluss auf einen Wahlentscheid. Aber ist nicht die Frage, jetzt nur zum die Sache mit Josic abzuschließen, dass es für ihn selber wie der würdiger Abgang gewesen wäre, wenn er dann führen gegangen wäre und gesagt hat, hey, danke vielmals für die grosse Unterstützung, für die fast 60 Stimmen, aber wähl doch jetzt lieber eine Frau.
Ich glaube, der Daniel Josic hat sich heute tatsächlich keinen Gefallen gemacht, was seine zukünftige Position in der Fraktion angeht und in der Partei. Eben, er hätte mehr können machen, er hat es nicht gemacht. Und ich glaube, da wird auch ihm im Weg stehen, wenn es dann vielleicht mal bei einer Nachfolge Berse nochmal würde seinen Namen fallen. Aber ich finde, man kann ihm nicht die Hauptverantwortung geben, dass jetzt Elisabeth Bohm-Schneider gewählt worden ist und nicht Eva Herzog.
Ja, und nachdem er ja auch sehr deutlich im Vorfeld abserviert worden ist, kann ich jetzt das noch nachvollziehen, dass er dann nicht gefunden hat, okay, jetzt rette ich die ganze Spielerei da und führe das an einem raschen Ziel zu, weil das wäre ja irgendwie völlig unlogisch gewesen vor dem Hintergrund, wie er sich vorher verhalten hat. Und ich teile deine Einschätzung, Christoph, dass es jetzt, also einerseits ist es jetzt natürlich möglich, dass ein deutsch-schweizer Mann als nächstes Nachfolger von Alain Berset wird, aber andererseits hat er sich jetzt schon so ein bisschen eine schwierige Position fraktions intern gebracht. Die Frage ist eben, und das ist ja die wichtigste Hürde, die er müsste nehmen, in einer allfälligen Nachfolge, ob er dann überhaupt aufs Ticket käme.
Wir haben ihn gesehen am Apero von der neuen Bundesrat, recht allein an einem Tischli. Ein bisschen trauriges Bild gewesen. Markus, der Daniel Josic ist nicht hauptursächlich für die Wahl. Was ist es denn?
Ich möchte anknüpfen zu dem, was Raffaella vorher gesagt hat. Wir haben ja im Vorfeld immer wieder davon geredet, dass Elisabeth Bohm-Schneider unter anderem Bauern fast en bloc erobert hat. Und dann haben wir lange von dieser Landwirtschaftslobby, von deren ihren Einfluss geredet. Aber ich glaube, das ist zu kurz. Das ist ein Teil von ihrem Erfolg. Sie hat wahrscheinlich von ihren 123 Stimmen, sind mindestens ein Viertel, sind etwa von diesem Block gekommen, von landwirtschaftsneuen Parlamentarierinnen. Das ist sicher ein Teil von ihrer Mehrheit, aber darüber hinaus hat sie eben die ganze oder einen grossen Teil von der ländlichen Schweiz geholt. Und die ländliche Schweiz ist halt wirklich gross, oder die Mehrheit der Schweizer Bevölkerung lebt nicht in Genf, Zürich und Basel und Lausanne und Bern, sondern in kleinen Dörfern und bestenfalls mittelgrossen Städtli. Und auch im Parlament ist die ländliche Schweiz per se schon immer stark übervertreten. Und das haben wir heute gesehen. Es war die ländliche Schweiz gewesen, oder? Wo eine Person, die im Graubünden, im Wallis oder auch im Flachland, im Thurgau, in einem 1000, 2000 Einwohnerdorf wohnt, für die ist Elisabeth Bomm-Schneider von der Lebensrealität her, von den Problemen, die sie im Alltag damit zu kämpfen hat, mit dem schlechten Verkehrsanschluss, mit Problem, dass die Ortschaften vielleicht zu wenig Wirtschaftsbetrieb haben, die kennen die Probleme, die Elisabeth Bomm-Schneider in Le Breuleu, in ihrem Dorf Le Breuleu, auch hat. Und ich glaube, von denen hat sie sehr, sehr viele Stimmen geholt, von der ländlichen Schweiz. Das ist eine Wahl von der ländlichen Schweiz gegen die krasse städtische Minderheit, politisch gesehen, heute.
Markus sagt es ganz richtig, es hat strukturelle Gründe, dass die ländliche Schweiz so stark ist in diesem Bundeshaus, also siehe Ständerat, oder, wo kleine Kantone gleich viel Gewicht haben wie grosse. Das kann man jetzt darüber diskutieren, wie sinnvoll das ist oder nicht. Faktisch ist es so. Und was man schon auch gemerkt hat, ist eigentlich wie so das Umgekehrte. Also, wenn man in der Wandelhalle mit Leuten geredet hat, dann haben die einen auch gefunden, ja, zum Beispiel eben der Kanton Basel-Stadt, da habe ich so eine Kampagne geführt, die sehr urban gewesen, oder wo sehr betont wurde, was für eine urbane Kandidatin die Eva Herzog sei. Und das sei halt eben nicht gut angekommen bei den ländlichen Vertretern.
Also, recht daneben, hä?
Ich möchte das gar nicht werten. Ich sage einfach, rein faktisch ist das etwas, wenn man offenbar zu fest betont, dass man einen urbanen Hintergrund hat, dass das in den ländlichen oder bei den Vertretern von ländlichen Regionen nicht so gut ankommt. Es haftet dem Ganzen dann auch schnell so etwas Arroganz an, also das ist auch ein Begriff, den man dann häufig in diesem Zusammenhang hört oder sogar kann lesen in den Zeitungen. Eine arrogante Städterin sei Eva Herzog, so ist sie offenbar bei grossen Teilen des Parlaments übergekommen.
Ja, ich möchte da nicht gross verlängern. Es ist ein bisschen komisch, wenn man so dreidimensionale Kandidatinnen hat und am Schluss reduziert man sie auf eine Dimension, nämlich die Stadt-Land-Achse. Und man sagt, die ländliche Schweiz hege gegen die städtliche Schweiz gewählt. Weil die ländliche Schweiz, da ist ja vor allem irgendwie eine mentale Konstruktion in den Köpfen dieser Parlamentarier, die glauben, sie leben auf dem Dorf. Aber eigentlich, wer in jedem Dorf lebt, lebt heute eigentlich in einer Aglo-Schweiz. Und da ist gerade so anschlussfähig, eigentlich jemand Urbanes zu wählen oder so. Ich behaupte, dass Elisabeth Bomm-Schneider eine Dynamik hat können entwickeln in den letzten 10 Tagen, ist das ein wichtiges Element gewesen. Dass Bauern sie entdeckt haben und dass man gewusst hat, in der Mitte und in der SVP gibt es dann noch über Bauern raus, gibt es namhafte Kreise, die werden mitgehen und sie unterstützen. Und das hat ihr den Schwung verliehen. Aber letztlich geht es auch so ein bisschen darum, dass im direkten Gegenüber die städtische Kandidatin nicht fähig war, in den letzten 6 Wochen zu zeigen, was sie denn wirklich viel besser kann und sich auch nicht irgendwie geöffnet hat gegenüber der Bundesversammlung und den Parlamentariern, die sie wählen. Und das ist nicht nur ein Abwehrreflex gegen Urbanität, glaube ich, sondern das ist möglicherweise ein Abwehrreflex gegen übersteigerte Ambition. Das ist eines der grössten Killer-Argumente, wenn man Bundesrat werden will, dass die Ambition zu erkennbar ist. Und bei Eva Herzog, so leid es mir tut, bei ihr hat man 2019 2 Sachen gewusst, wo sie gewählt worden ist im Ständerat. Sie ist für die USR 3 gewesen und sie will ums Verrecken im Bundesrat. Und ihre Ambition ist ihr so vorausgeeilt, da ist einfach ein Makel in der Bundesversammlung. Die hat lieber Leute, die demütig sind, vielleicht ihr Licht nicht so unter den Scheffel stellen und dann durch Geisterhand plötzlich in dieser Landesregierung ankommen.
Was dieser These aber ein bisschen widerspricht, Christoph, ist ja der Albert Rösti. Das war auch ein Hoffnungsgeheimnis, dass er Bundesrat werden möchte, schon sehr lange. Und bei ihm hat es offenbar nicht geschadet.
Das stimmt. Bei ihm hat man die Ambition auch gekannt. Das Problem ist einfach, der Unterschied ist der, dass der Albert Rösti seinem Gegner klar überlegen war. Auf ganz vielen Ebenen. Was Netzwerk angeht, was die politische Erfahrung angeht, was den Lebenslauf angeht. Er war Parteipräsident gewesen. Er ist charakterlich zugänglicher als der Hans-Uli Vogt. Und da ist wie von Anfang an recht ein geluffenes Rennen gewesen. Hingegen bei der SP sind es, glaube ich, Feinheiten, die letztlich den Unterschied gemacht haben zwischen der Elisabeth Baumschneider und der Eva Herzog. Und ich glaube, dort kommen so Sachen wie eben Ehrgeiz, Sympathiewert und so, spielen eine wichtigere Rolle.
Christoph, du hast mich vorher vielleicht ein bisschen falsch verstanden. Der Stadt-Land-Graben, wenn man es mal so will, zuspitzen, das sage ich nicht, dass das das einzige Element oder erklärende Element von dieser Wahl ist. Ich glaube, es ist einfach eins von den erklärenden Elementen. Und ich selber sehe noch mindestens zwei, drei andere. Und eins hast du vorher angetönt, oder? Dass TV Herzog ihre Qualitäten nicht können richtig in die Waagschale werfen. Und das deckt sich ein bisschen mit Sachen, die man aus diesen Hearings gehört hat. Man hat gehört, dass in mehreren Fraktionen beide Kandidatinnen wirklich nicht gut gewesen sind. Nervös, zum Teil hat man auch gesagt, einfach schlecht vorbereitet, nicht können eine konzise Antwort auf die drängendsten, wichtigsten Themen können geben. Ich glaube, da in dieser Kritik geht noch mehr an Elisabeth Baumschneider als an Eva Herzog. Und vor dem Hintergrund, dass Eva Herzog auch in diesen Hearings mit ihrer Kompetenz und ihre auch, sagen wir, konzisere Art, sich auszudrücken, nicht voll hat können in die Waagschale werfen, ist aus meiner Sicht erstes Problem gewesen. Sie war eben nicht so gut gewesen in den Auftritt oder einmal nicht deutlich besser als Elisabeth Baumschneider. Und dann habe ich vor allem etwas sehr Interessantes gehört von jemandem, der am Hearing in der Mitte-Fraktion dabei war, hat gesagt, Eva Herzog hat dort ganz klar gemacht, dass sie nicht eine Politikerin ist, die es darauf anlegt, den Leuten zu gefallen und nach dem Mund zu reden und so weiter. Und die Person, eben, die an diesem Hearing dabei war, hat dann gesagt, und das ist letztlich etwas, wo den Parlamentarierinnen und den Parlamentariern nicht gefällt. Solche Bundesräte, die so klar machen, ich mache einfach das Ding, das ich für richtig finde. Natürlich arbeite ich mit allem zusammen, aber ich verstecke mich nicht, ich verbeuge mich nicht. Wer das zu deutlich macht, der löst Abwehrreflex aus. Das ist aus meiner Sicht auch eins, lang nicht das einzige, aber ein Element.
Können wir ganz kurz noch über die Medien reden? Inwiefern hat es auch einen Einfluss gehabt, dass im nationalen Diskurs recht schnell die Rolle in diesem Bundesratswahlkampf festgelegt worden sind? Du hast auf der einen Seite eben die arrogante Städterin gehabt, kalt, nicht zugänglich, unnahbar, distanziert, sind recht viele, recht harte Wörter über Eva Herzog gefallen. Auf der anderen Seite die total gemögige Bauerntochter, Schwarznasenschauf, total sympathisch, Sampa, noch und so. Die Zuschreibung, die so deutlich und so schnell gekommen ist, hat die auch einen Einfluss gehabt?
Das hat ganz sicher einen Einfluss gehabt. Und es hat sich ja in dem Bundesratswahlkampf sehr deutlich gezeigt, wie gnadenlos das teilweise auch sein kann, wie schnell die Medien sich festlegen auf gewisse Zuschreibungen. Das war da ganz klar verteilt zwischen Eva Herzog und Elisabeth Baumschneider. Und wenn sich einmal so ein Narrativ verfestigt, nämlich eben Eva Herzog hat ihre Defizite in der Auftrittskompetenz und sie wirkt so, so und so, und dann nachher die Medien das immer auch wieder einander nacherzählen, dann kann sich das eben sehr schnell festigen und es wird schwierig, die Dynamik zu durchbrechen. Elisabeth Baumschneider hat ja gerade das Umgekehrte erlebt. Also bei ihr ist sie irgendwann aufwärts gegangen, das haben wir ja an dieser Stelle auch schon diskutiert. Und sie hat eigentlich gar nicht mehr so viel selber müssen dazu tun, um ein positives Image von sich zu kreieren. Und in der Konsequenz hat Eva Herzog eben müssen merken, dass sie ihre Kompetenzen hat, also sachpolitisch, dass sie einen unbestrittenen Werdegang hat, das nimmt ihr niemand, das ist klar. Aber die Auftrittskompetenz ist das, was ihr als ungenügend attestiert worden ist. Und dort hat sie ganz klar müssen investieren. Also sie hätte müssen ein bisschen offensiver starten bei den Fraktionen und nicht das Gefühl haben, dass ihre Kompetenzen einfach für sich allein sprechen. Weil für eine Bundesrätin letztlich eben so die Vermittlungskompetenz von «Was mache ich? Für was stehe ich? Und wieso mache ich das?» eben nicht zu unterschätzen ist, wie wichtig das ist im Dialog mit der Bevölkerung, aber im Dialog auch mit anderen Parteien.
Ich weiss nicht, ob du so gemeint hast, Raffaella. Ich würde mich einfach gegen den Eindruck, den man aus deinem Votum rauslösen kann, wehren, dass die Medien da eine Geschichte kreiert haben. Das, gegen den Eindruck wehre ich mich vehement. Weil wir haben das nicht erfunden. den Eindruck, die beiden total unterschiedlichen Eindrücke haben die beiden Frauen vermittelt in den Hearings, in ihren Pressekonferenzen, in ihren Interviews. Was wir dann gemacht haben, wir haben es möglicherweise verstärkt, indem wir es dann auf den Punkt gebracht haben und geschrieben haben. Und nachher, sobald es einmal aufgeschrieben ist, dann Politikerinnen und Politiker lesen auch Zeitungen, dann fängt sich so etwas an zu verstärken. Aber ich bin überzeugt, an dem Ursprung sind in dem Fall, ich sage nicht, dass es nie so ist, aber in dem Fall ist am Ursprung sind nicht Medien gewesen. Und vielleicht einfach noch ein exemplarisches Beispiel, wie die Zuspitzung dann funktioniert. Ich glaube am Schluss, oder sie hat ja extrem knapp gewonnen, oder? Im entscheidenden Wahlgang macht sie 7 Stimmen mehr als Eva Herzog und möglicherweise kann sie die 7 Stimmen dem Fotograf vom Blick verdanken, wo das Foto von der Elisabeth Bohm-Schneider gemacht hat, wo sie mit ihren Schwarznasenschaf zeigt, oder? Ich finde, das Foto ist die Zuspitzung von dem, was wir jetzt beschrieben haben, oder? Von der Eva Herzog hat es kein so ein Foto gegeben und dann die mit ihren Schwarznasenschaf. Ich meine, die Schwarznasenschafe, dass heute weiss die ganze Schweiz, dass die Schwarznasenschafe ist und wie sympathisch das ist und Prospezia rara und wo der, weiss ich nicht was. Das ist für mich die Zuspitzung von dieser Rolle, die die Medien bei dieser Verstärkung von dieser Geschichte haben, gespielt haben.
Wir haben überhaupt keine Differenz, Markus. Ich bin überhaupt nicht der Ansicht, dass die Medien etwas konstruiert haben, sondern sie haben abgebildet, was ist, beziehungsweise was ihr Eindruck ist. Und so ein Eindruck kann sich halt sehr schnell verfestigen, sage ich mal. Wenn man, also so, wenn am Anfang etwas in eine Richtung geht, und das habe ich vorher so ein bisschen versucht zu beschreiben, mit eben nachher ziehen die anderen Medien nach, und es wird immer ein dichteres Bild. Und ich glaube, dass viele Bundesratskandidatinnen, Kandidaten und aber auch sonst Politiker, die für höhere Ämter kandidieren, das eben unterschätzen. Wie wichtig das ist, dass man auch die Imagepflege betreibt und eben teilweise bewusst auch sich von einer anderen Seite zeigt oder in das investiert, dass man da ein genaueres Bild von dieser Persönlichkeit bekommt.
Christoph, du?
Also ich muss sagen, mich hat auch teilweise irritiert, mit welchen Stereotypen man operiert hat in der Berichterstattung über die zwei Frauen. Eben so die gutmütige Bäuerin und die harte Aktenfresserin, wo keine Wärme hat, also eine Kreuzung aus Simonetta Sommaruga und Evelyn Wittmer-Schlumpf oder so ein Steigeis aus der Stadt, irgend so etwas. Und die Stereotypen, die sind tatsächlich problematisch. Ich finde aber, jetzt rückblickend, wo man den Wahlausgang kennt, kann man die Stereotypen so sehen. Es hat aber schon auch zum Beispiel bei der Eva Herzog am Anfang von der Kampagne so ein Element gegeben, die ist irgendwie eine akribische, dossierfeste Sachpolitikerin, wo der kaputte Finanzhaushalt von dem Kanton Basel-Stadt so gedreht hat und der Kanton so Führer gebracht hat. Also ich finde, es ist nicht von A bis Z ungerecht gewesen gegenüber der Eva Herzog. Aber ich finde, gerade in den letzten Wochen haben sich so die Bilder irgendwie verfestigt und sie sind problematisch, weil ihnen auch so Stereotype zugrunde liegen, wo ich jetzt finde, beim Rösti und beim Vogt hat man nicht so Stereotypen gebraucht. Sondern wenn man über Frauen schreibt, dann orientiert man sich noch an diesen Stereotypen. So, das ist das Problem.
Und zwar jetzt beim Rösti und beim Vogt auch nicht so schwierig gewesen, ein paar Stereotypen zu finden, oder?
Also ich sehe da jetzt keinen Gendergraben in der Mitte, Berichterstattung in dem Fall. Weil der Rösti haben wir auch, Medien auch, wir haben dort sehr stark seine Lobbyistenidentität betont. Beim Vogt, so das Professorale hat man auch sehr stark raus und eben vielleicht ein bisschen verletzliche, weil er da ein bisschen aus dem Frust als Politiker zurückgetreten ist. Ich finde, auch dort hat man so einzelne Elemente vielleicht übermässig betont. Also ich sehe da nicht, also es kann schon sein, dass es in den Nuancen noch ein bisschen anders stünde, aber ein krasser Gendergraben in dem Fall, ich sage nicht, dass das nie gibt in der Medienberichterstattung, aber in dem konkreten Fall finde ich ihn auf jeden Fall nicht ausgeprägt.
Um vielleicht noch ein bisschen auf eine andere Ebene zu gehen, was eben in dem Bild, das von der Eva Herzog sehr früh gezeichnet worden ist, eben sicher auch reinspielt, ist, man hat sie von Anfang an charakterisiert als eine sehr dossierfeste, kompetente Politikerin und eben auch immer fast im gleichen Atemzug eine durchsetzungsstarke. Und diese Kombination aus einer, die sich reinknäulet, die also allen parieren kann, wenn es um die sachpolitischen Argumente geht, und dann gleichzeitig noch den Anspruch hat, das auch durchzubringen. Diese Kombination ist für viele im Parlament jetzt nicht so eine angenehme Vorstellung. Und zwar aus dem Grund, das habe ich heute in der Wandelhalle teilweise auch in einer verblüffenden Ehrlichkeit gehört von Exponenten aus verschiedenen Parteien. Das Parlament will dann eben letztlich doch eher den Durchschnitt im Bundesrat. Also eine durchschnittliche Bundesrätin oder Bundesrat, weil das wird den einzelnen Fraktionen weniger gefährlich als jemand, der eben durchsetzungsstark ist und selber eine Vorstellung hat, wie sie jetzt das durchbringen will. Das ist so ein bisschen harmloser in dem Sinn und von dem her geht von so einer Person dann ein bisschen weniger Gefahr aus. Und das gerade nachdem die SP jetzt zwei sehr starke Vertretungen im Bundesrat hat, also der Berset und die abtretende Simonetta Sommaruga. Ich habe sogar wörtlich gehört, dass die einen gesagt haben, ja, man hätte halt einfach keine zweite Simonetta Sommaruga wollen. Und das, ich glaube, diesen Faktor darf man wirklich nicht unterschätzen.
Kommen wir einen Schritt weiter. Christoph, du hast vorhin gesagt, der Stadt-Landgraben sei nicht unbedingt entscheidend bei dieser Wahl. Wenn man jetzt gegen Führer schaut, ist denn jetzt entscheidend für das, was jetzt kommt? Ist das Problem, dass man jetzt 7 Bundesrätinnen und Bundesräte hat, die mehrheitlich auf dem Land wohnen und eine ländliche Sozialisierung hinter sich haben?
Ja, also ich bin noch so ein bisschen ambivalent in dieser Frage. Ich sehe, dass sich viele Leute darüber aufregen, dass jetzt da keine Städter mehr im Bundesrat sind. Und das ist tatsächlich so. Gleichzeitig sind wir ein sehr kleinräumiges Land und die nächste Stadt ist eigentlich immer nur 20 Minuten mit dem Zug entfernt. Wir haben Bundesräte, die in der Stadt gelebt haben und so. Ich gehe schon davon aus, dass das Parlament wird bei den nächsten Ersatzwahlen versuchen, das zu korrigieren. Auch weil halt gewisse Probleme sich in der Schweiz spezifisch in der Stadt äußern. Und der Bundesrat, den wir jetzt haben, der kann die schon anpacken, aber anerkannt wird die Problemlösung erst dann, wenn sie auch dort Städter repräsentiert wird. So. Und ich glaube, das ist wie ein Durproblem von Repräsentativität, dass man bei dem Bundesrat ist man immer am Ausbalancieren und permanent in einem Selbstgespräch darüber, welche Gruppen jetzt im Moment zu kurz kommen und wieder berücksichtigt werden. Und jetzt haben die Tessiner ihren gehabt, ihr könnten vielleicht nachher wieder verzichten und dann kommt jemand anders zu kurz und jetzt haben die Schaffhauser übrigens schon lange mal Anspruch. Also ja.
Aber gerade Christoph aus Schaffhausen hat man heute auch hören, dass also das Unverständnis gross ist, auch im Parlament von Schaffhauser Vertretern, warum jetzt die Latinische Schweiz und die ländliche Schweiz vor allem so übervertreten ist im Vergleich zu den städtischen Regionen.
Ich finde auch, also jetzt, bevor der Kanton Jura einen bekommt, wäre jetzt schon mal Schaffhausen dran gewesen. Ich möchte aber auch sagen, dass das letzte Mal, als Schaffhauser hätte gewählt werden sollen, ein Basel dafür reingekommen ist. Insofern...
Nein, letztes Mal, als Schaffhauser gewählt werden, ist er nachher abgewählt worden als Regierungsrat, oder?
Nein, aber der letzte Basler Bundesrat hat den Schaffhauser verhindert. So ist es.
Was ich etwa vor 150 Jahren war. Raffaella, du hast schon etwas sagen zur Stadt und Land.
Ja, also ich finde schon die Vorstellung einigermaßen speziell, dass Karin Keller-Sutter jetzt die städtischste Vertreterin im Bundesrat ist. Karin Keller-Sutter wohnt zu Wiel. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal zu Wiel gewesen seid. Wiel, ja, von der Einwohnerzahl her kann man sagen, das ist eine Stadt, aber also, ja.
Ich meine, wir haben jetzt gar nicht davon geredet. Wir haben jetzt Stadt-Land geredet und ich finde halt gleich, ich würde da schon noch gerne auf einen anderen Aspekt noch kurz kommen. Ich meine, wir haben das zweite Mal in der Schweizer Geschichte ist die Deutschschweiz in der Minderheit, in der Landesregierung und sie ist so fest in der Minderheit wie noch nie, weil beim letzten Mal, wo das war, vor 100 Jahren, notabene 100 Jahren, ist ja einer von diesen 4 Latinern ein Rätoroman aus Graubünden, wo faktisch zweisprachig war, Deutsch, wirklich deutsch-rätoromanisch und jetzt haben wir 3 Romans und das sind noch 3 Deutschschweizer. Also ich finde das schon einfach bemerkenswert und auch welche Journalisten haben mir heute gesagt nach der Wahl, sie sind extrem erstaunt, dass wie die Deutschschweizer Mehrheit das einfach so problemlos macht, sich selber in die Minderheit zu versetzen. Und ich persönlich glaube nicht, dass das auch nicht, dass das ein Problem ist. Aber wir haben sogar, eine welsche Journalistin hat mir heute gesagt, sie selber als Welsche finde das eigentlich ein bisschen fragwürdig, weil sie finde den Verfassungsbuchstaben, wonach die Landesgegenden, Sprachregionen sollen angemessen vertreten sein, sei eigentlich da verletzt. Und sie findet, das hat gefunden, sie hätte das eigentlich nicht gemacht und sei erstaunt, dass die Deutsch-Schweizer Parlamentsmehrheit das macht. Und ich finde das einfach mindestens bemerkenswert.
Ja, ich find's irgendwie, also, ein beeindruckender Beweis dafür, wieso die Integrationsmaschine Schweiz und die Machtdiffusion und Machtverteilung es ermöglicht, politische Gräben irgendwie so zum Verschwinden zu bringen oder zumindest sehr leicht zu überwinden. Dass das Parlament so mir nichts, dir nichts, die Mehrheit im Parlament mir nichts, dir nichts, einer Minderheit quasi die Macht übergibt und die auch nicht irgendwie schon tags drauf wieder zurückhauen will oder so, das finde ich doch ein Entscheid von bemerkenswerter politischer Reife.
Baum Schneider ist jetzt Freitag die Bundesrätin, sie hat schon ihre ersten Auftritte hinter sich, bei PK ist schon gesehen. Was hat für einen Eindruck, was wird sie für eine Bundesrätin?
Was mir am heutigen Tag noch schwerfällt zu beurteilen, ist, was sie für politische Visionen hat, also inhaltlich, sachpolitisch. Sie ist zum Beispiel an ihrer ersten offiziellen Pressekonferenz als gewählte Bundesrätin gefragt worden, eben, was sie denn inhaltlich möchte bewegen und vor allem vorantreiben. Und sie hat etwa auf dreifache Nachfrage die Frage gar nicht beantwortet. Also man hat einfach gewusst, sie möchte Brücken bauen. Ihr ist bewusst, dass sie die vierte Latinerin ist. Es ist wichtig, dass man die Deutschschweiz mit einbezieht, dass man mit allen redet. Das kann sie sehr gut, weil sie in der Minderheit ist, in der jurassischen Regierung als Linke. Aber was ihre sachpolitischen Prioritäten sind und wo sie sich als starke Figur würde wollen einbringen in diesem Bundesrat, das ist heute nicht so ersichtlich geworden.
Überhaupt nicht. Und es ist für mich auch eine Fortschreibung von anderen Medienauftritten, die sie gehabt hat in den letzten Tagen und Wochen, wo es für mich ähnlich diffus geblieben ist. Da ist Eva Herzog, glaube ich, konziser gewesen. Sie hat zum Beispiel deutlich gemacht, dass man muss aus ihrer Sicht im Europa-Dossier eine Lösung finden. Sie hat auch deutlich gemacht, dass sie die Ablehnung vom Rahmenabkommen einen Fehler gefunden hat und so. Und da, vielleicht ist das auch wieder eine Stärke letztlich oder ein Vorteil von der Elisabeth Baumschneider, dass man auch mehr in sie kann projizieren kann, weil sie sich vielleicht weniger festgelegt hat, auch vor einem Wahltag. Aber ich teile deinen Eindruck. Ich würde es noch etwas brutaler sagen. Ihr erster Medienauftritt war inhaltlich sehr dünn. Sehr dünn.
Ja, ich habe auch jetzt ihre grossen inhaltlichen Prioritäten nicht gesehen, aber die habe ich auch beim Albert Rösti nicht gesehen. Er hat einfach gesagt, dass ich ein bisschen für die Landwirtschaft und dass ich, wir müssen mit der EU irgendwie, dass ich der wichtigste Handelspartner und so. Aber ich meine, sie ist ja Bundesrätin, sie weiß noch nicht, welches Departement sie hat. Sie ist nicht mit einem politischen Programm gewählt worden, sondern sie ist als Elisabeth Baumschneider Bundesrätin geworden. Ich glaube, ihre politischen Prioritäten, die hat sie in den letzten Wochen zu erkennen gegeben. Sie hat immer über ein Thema geredet, das eigentlich relativ unpopulär ist in der Schweiz, nämlich sozialen Ausgleich, Umverteilung, dass man für die Armen schauen muss. Das hat sie auch heute in der Bundesversammlung gesagt, wo sie die Wahl angenommen hat, hat sie gesagt, der Satz aus der Präambel von der Verfassung, die Stärke des Volkes misst sich am Wohl der Schwachen, das sei ihre politische Leitlinie. Und ich glaube, ich nehme an, sie wird versuchen, sozialpolitisch Spuren zu hinterlassen. Und ich denke, dass man eigentlich länger nicht mehr jemanden hat, der sozialpolitisch wirklich gestalten hat, wie so. Sondern wir haben in den letzten 20 Jahren immer nur quasi wirtschaftliche Reformen gehabt von allen Sozialwerken. Und es nimmt mich Wunder, sagen wir mal, mit Ausnahme von dieser Überbrückungsrente, von der KKS, es nimmt mich Wunder, wo das da überhaupt Handlungsspielraum eigentlich rum ist, wenn man den Finanzhaushalt vom Bund anschaut.
Du hast sehr guten Hinweis gemacht, Christoph. Rösti, der ist ja noch gewählt worden. Wollt ihr alle noch einen Satz mal bei Rösti sagen? Unbedingt, oder?
Der Christoph hat jetzt gesagt, eben, er habe programmatisch vom Rösti nicht viel mitbekommen beim heutigen Auftritt. Das stimmt, was seine Pressekonferenz betrifft. Aber den Albert Rösti kann man halt politisch einfach viel besser fassen, auch im Vorfeld. Der ist,
in den bundespolitischen Themen.
In den bundespolitischen Themen, das ist alles bekannt, weil er ein langjähriger Parlamentarier ist. Ich habe auch seine Rede vor dem Parlament gelungen gefunden. Die war sehr persönlich gewesen. Er hat sich auch sehr nahbar gezeigt. Er hat zwischendrin mal noch ein Glas Wasser gebraucht, weil er nervös war und so. Das macht einen Bundesrat sehr sympathisch, wenn er das in dem Moment so offen zugibt. Und darum habe ich den Auftritt von Albert Rösti an seinem Wahltag insgesamt gelungen gefunden.
Der Rösti hat, wir haben auch darum, reden wir jetzt nicht viel über ihn. Beim Rösti, anders als Elisabeth Baumschneider, sind unsere Prognosen eigentlich zu 100% erfüllt gewesen, dass er es im ersten Wahlgang macht. 131 Stimmen, Startzielsieg, der Rösti vom Anfang vom Rücktritt von Ueli Maurer bis am Schluss. Ja, wir haben es erwartet, er ist der grosse Favorit gewesen. Er ist jetzt Bundesrat geworden und jetzt ist noch die Frage, ob er dann bei der Departementsverteilung möglicherweise gerade nochmal durchstartet und sein Wunschdepartement überkommt. Das wäre dann quasi das Tüpfelchen auf dem I vom Bundesrat Rösti.
Er hat da wirklich extrem, die letzten 10 Wochen extrem souverän durchgespielt. So. Und ich muss sagen, ich habe auch heute den Auftritt interessant gefunden vom Rösti vor den Medien, weil er ja immerhin, er ist auch gefragt worden zu dieser Frage Stadt-Land, jetzt sind da nur noch irgendwelche Dorfbewohner im Bundesrat. Und er dann sehr deutlich gesagt hat, dass er wisse, wo der Wohlstand erarbeitet werde und wer in Finanzausgleich einzahle und wo die Wirtschaftsmotoren sind. Und dort immerhin stellt er sich jetzt recht konsequent dem SVP-Narrativ entgegen, wonach eigentlich die faulen Städter, Arbeitslose, Sozialhilfebezüger auf Kosten vom Land leben. Und das habe ich jetzt immerhin noch so erfrischend gefunden, dass er zeigt, dass er das Kostüm vom Bundesrat schon angenommen hat und auch dann, wenn es nicht unbedingt muss sein, gleich kann Position beziehen gegen seine Partei.
Wunderbar. Ich würde sagen, wir machen mal einen Punkt hier. Diese Woche wird das Departement verteilt in Bern. Ich fände es cool, wenn wir nächste Woche über das reden könnten. Und sonst hören wir uns in spätestens in 50 Jahren, wenn die erste Schaffhauser Bundesrätin zusammen mit dem ersten Basler Bundesrat seit 150 Jahren gewählt wird. Merci fürs Mitreden, Markus Häfliger in Bern, Raffaella Birger in Bern und Christoph Lenz in Genf. Ciao zusammen.
Tschüss miteinander.
Ciao zusammen.
Ciao.